Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist alles angerichtet. Monatelang hatte man das Ereignis geplant. Jetzt ist man am Ziel angekommen. Der Tisch, der ist ganz feierlich gedeckt. Der Wein, der ist entkorkt. Ganz köstliches Essen steht da bereit. Die Gäste werden erwartet und haben zugesagt. Alles passt, alles scheint ganz perfekt zu sein, nur eins stimmt nicht. Das Wetter, das müsste noch mitmachen. Weil die Feierlichkeit, die findet draußen unter freiem Himmel statt. Und immer wenn etwas unter freiem Himmel stattfindet, dann kommt ja sprichwörtlich der Petrus ins Spiel, dem man ja so eine besondere Beziehung zum Wetter nachsagt. Wird das Wetter was? Wird das Wetter gut? Anscheinend hilft jetzt nur noch beten. Szenenwechsel. Stadion bis zum letzten Platz gefüllt. 75.000 Menschen sind versammelt und schauen nur auf einen einzigen Punkt. Wir haben die 89. Spielminute, kommt zum Elfmeter, Fußball-Weltmeisterschaft Halbfinale. Bringt jetzt dieser Elfmeter die Entscheidung in dem Spiel? Die Hände der Fans, die sind verschränkt, die Knöchel zum Druck weiß, fast blutleer sieht's aus. Der Blick geht vom Elfmeterpunkt weg auf den Boden. Die gefalteten Hände bleiben über dem Kopf nach oben zum Himmel gereckt. Wer hilft jetzt? Ja, dieser Fußballgott natürlich. Nochmal ein Szenenwechsel. Am Krankenbett nach dem letzten Chefarztbesuch spart man sich dieses aufmuntere Schulterklopfen nach dem Motto, es wird schon wieder. Sondern es gibt nur unumwunden einen eiskalten medizinischen Bericht. Und dieser Bericht, der lässt nur eine Deutung zu. Keine Therapie mehr möglich. Es sind drei Sehnen, drei alltäglich anmutende Sehnen. Und dennoch sind sie gerade nicht alltäglich, sondern für Menschen, die sich in diesen Situationen befinden, sind diese Sehnen eine mehr oder mindere schwere Belastung, aber immerhin eine Belastung. Der Volksmund, der hat das in so einem komischen Satz zusammengefasst. Not lehrt beten. Wenn die Not wirklich beten lehrt, dann kann der Anschein entstehen, in der Kirche, da gäbe es besonders viel Not. Denn wir kommen ja hier zusammen und ohne Vorwarnung fangen wir einfach drauf an, drauf loszubeten. Haben es schon in der Sakristei vorm Gottesdienst gemacht, Elisabeth hat es gemacht, um uns in diesen Gottesdienst einzustimmen. Wir beten also wild drauf los. Wenn in der Kirche aber ohne Not dennoch gebetet wird, dann handelt es sich vielleicht gar nicht um die gleiche. Geht es vielleicht dann um eine ganz andere Sache als in den drei Sehnen, die ich euch vorgestellt habe. Als Predigtext für den heutigen Sonntag, 5. Sonntag nach Ostern, Rogate, also diese Aufforderung, betet, betet ohne Unterlass, hört nicht auf zu beten. Als Predigtext habe ich ein Wort ausgewählt aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel. Und da geht's ums Gebet. Aber hört mal selbst. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Der Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, unser heutiger Predigtext, über den wir nachdenken wollen, da geht es um die Frage, wie soll man denn beten? Aber eigentlich, wenn man genau hinhört, der Text, der gibt keine Anleitung vor, sondern er beschäftigt sich vielmehr mit der Frage, wie Gott als Adressat des Gebetes, die Art und Weise, mit der Gott angeredet wird, wie das Ganze uns verändert und wie unser Gebet auch Gott verändert. Und da ist wieder dieser Unterschied, der Anfang schon mal aufgetaucht ist. Da ist der Unterschied auf der einen Seite zwischen dem selbstverständlichen Tun und auf der anderen Seite für die Ausnahmesituation, nur im äußersten Notfall, für das, was nur im äußersten Notfall in Frage kommt. Und ich glaube, dieser Unterschied, der bereitet heute vielen Menschen Kopfzerbrechen. Denn das nur im äußersten Notfall in Frage kommende ist zugleich eine Fraglichkeit ausgesetzt, die damals in der neutestamentlichen Zeit eigentlich gar nicht im Blick gewesen ist. Gebet, das wird praktiziert, das wird seit Jahrhunderten praktiziert. Das wird im Judentum wurde das praktiziert. Es gibt einen ganz großen Schatz von Gebetsbüchern, Gebetsordnungen und Texten über das Gebet. Und auch so ein vorgeschriebenes Gebet, vielleicht schon durch die Traditionen der Familie überliefert, das kann ein ganz großer Schatz sein, wenn ich da Worte geliehen bekomme, Worte, die ich gebrauchen kann, um mich Gott zu nähern. Gebet, das wird praktiziert, Gebet, das muss praktiziert werden in allen öffentlichen Gottesdiensten. Das wird von Christinnen und Christen zu Hause praktiziert, im privaten Raum. Das Tischgebet vor dem Essen beispielsweise. Es ist immer erschreckend, wenn dann in nichtchristlichen Kindergärten man immer noch Ahnung hat, ja, da gehört irgendwas hin. Und dann fasst man sich an den Händen und sagt, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und ersetzt dann mit diesem Ritus das Gebet, was eigentlich vors Essen gehört hat. Gebet, das kann, soll, darf in der Öffentlichkeit stattfinden. Cornelia, die hat es bei der Konfirmation letzte Woche so wunderbar gesagt, viele sagen, der Glaube wäre ja nur eine private Angelegenheit. Ja, unsere Entscheidung zu Jesus, das ist eine ganz private Sache, das ist eine Entscheidung zwischen uns und ihm. Aber unsere Entscheidung, die soll in die Öffentlichkeit hineindringen. Ich bin froh, ich bin dankbar in 14 Tagen, wenn wir das Stadtjubiläum feiern werden, dass meine katholischen Kollegen und ich mit einem Gebet für die Stadt die ganze Feier auf dem Festplatz eröffnen werden. Aber gleichsam scheint es heute vielen fremd, das Gebet. Aber man kann vielleicht sagen, ja, zu so einem geistlichen Notfallkoffer, da ist es noch mit drin, da ist es noch mit angelegt. Nun ist es der Überlieferung des Lukas-Evangeliums zu verdanken, dass es sowohl, obwohl für Menschen geschrieben, denen das Gebet nicht fraglich war, dennoch einen Hinweis für diejenigen liefert, denen es dem Wesen und Inhalt nach noch fremd ist. Weil in erster Linie wird hier nämlich nicht die öffentlich, die gut formulierte Rede als Gebet angepriesen, sondern es geht ja eigentlich in unserem Predigttext um ein ganz persönliches Reden, fast so wie in einer Alltagssituation mit Gott, den wir im Vater unser ja so vertrauensvoll Papa, Vater nennen dürfen. Mit dem darf ich reden, mit dem darf ich in Beziehung stehen, mit dem darf ich reden wie mit einem Freund, ob öffentlich für mich, ob regelmäßig oder selten. Das Vertrauen scheint wichtig zu sein, mit ihm reden zu dürfen. Und dass das Vertrauen nicht enttäuscht wird. Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Scheint aber auch wichtig zu sein, dass der oder die, der nur den Notfallkoffer des Gebets kennt, nicht irgendwie unverrichteter Dinge wieder abziehen muss. Denn das ja eigentlich unverschämte Drängen zur Notzeit mitten in der Nacht, also als schon alle im Bett liegen, man den Schlafanzug sozusagen schon anhat, das bewirkt am Ende so viel er bedarf. Wichtiger als das, was Gebet ist, ist das, was sich im Gebet für dich und für mich ereignet. Denn im Gebet, da kommt Gott zu mir, so wie er sonst zu keinem kommt. Im Gebet, da wird er ganz persönlich immer wieder mein Gott, zu dem ich kommen kann. Da wird er zu meinem Gott, mit dem ich mit einem Anliegen kommen kann, den ich bedrängen kann, wo ich richtig bestürmen kann mit meinen Bitten. Und ich erfahre das im Gebet immer wieder neu, wie ich zu Gottes Kind werde, der ganz kindlich zu ihm Papa sagen kann, der ihm das einfach sagen kann, was ihm fehlt. Und wenn es hier im Beispiel das Brot ist für den Besuch, der ansteht. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich bete, dann merke ich, dass sich was erfüllt, was ich mal in so einem alten Kinderlied gelernt habe. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir. Wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch, Gott ist hier. Kennt ihr das? So ein Kinderlied haben wir früher in der Kinderkirche öfters mal gebetet. Es liegt schon so ein paar Jahre zurück. Da war ich Vikar in Staffel, das ist ein Ort bei Limburg. Und da bin ich als Vikar immer mit in so einen Bibelgesprächskreis gegangen, der sich dort getroffen hat, bei einer Frau daheim, da wurde in der Bibel gelesen, man hat sich immer ein biblisches Buch vorgelesen, hat darüber gesprochen, ein bisschen Knabberzeug zwischendurch. Und nach dem Gespräch über den Bibelabschnitt, da sollte dann auch ein Gebetsteil folgen. Ich habe damals als junger Vikar einfach mal gefragt, ob einer aus dem Kreis vielleicht Lust hätte zu beten. Ich wusste, die waren durchaus offen für so eine gemeinsame Gebetsrunde. Und das fand ich sehr interessant. Da reagierte eine Teilnehmerin sehr spontan und sagte, Herr Vikar, beten Sie doch bitte. Sie haben das doch gelernt. So mit eigenen Worten zu beten, das kann ich nicht so. Da muss ich Sie enttäuschen, habe ich entgegnet. Im Studium kam das eigentlich nicht vor. Da gab es kein Seminar, wie lerne ich beten. So oder so ähnlich antwortete ich und erklärte, wie ein Sohn oder wie eine Tochter mit dem Vater im Himmel reden kann. Das ist zuallererst eine Vertrauenssache. Das ist, dass wir ihm einfach alles sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Dass wir mit unserem Gebet die Beziehung pflegen können. Beziehungen, wo nicht miteinander geredet wird, die gehen kaputt. Deswegen möchte ich euch das so anbefehlen, die Beziehung im Gebet zu pflegen, nicht abzulassen vom Gebet. Wer dieser Freund mit Gott oder mit Jesus geredet hat, damals in der Schulzeit, wo ich das erste Mal erlebte, wenn jemand frei betet, das hat mich angesprochen. Einfach dieses Drauflosbeten, einfach das Gebet zum Ausdruck der Beziehung machen. Erinnert ihr euch an den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, den ich vorgelesen habe? Vom Wortlaut her ist das gar keine besondere Freundschaft gewesen, die Jesus ins Feld führt. Die Beziehung lief eher nach dem Motto, ich kenne da einen, der kann mir jetzt vielleicht noch weiterhelfen. Also nix wie hin und nicht so schnell locker lassen. Bei uns heute verfahren wir danach, wenn man eine Lehrstelle, wenn man einen Ferienjob sucht oder wenn man irgendetwas von einer Behörde will, dann läuft das so ein bisschen so ähnlich, wie Jesus erzählt. Im Zeitalter von Gefriertruhen dürften Situationen mit einem unangemeldeten Gast um Mitternacht uns vielleicht eher in Verlegenheit bringen. Aber dieses Prinzip, das dahinter steckt, ich kenne da einen, da ist einer, der aus der Patsche helfen kann. Ich glaube, das gebrauchen wir immer noch. Immerhin damals im Orient, bis heute ist das der Fall, da besaß die Gastfreundschaft einen ganz absolut hohen Stellenwert. Einem Gast nichts vorsetzen zu können, das war damals vollkommen daneben. Ich habe das gemerkt, wenn ich zum Taufkurs gewesen bin, bei Afghanen, und da wurde immer was hingestellt, auch wenn sie nicht genug hatten, selber zu essen, einen Tee, was zu knabbern, das wurde immer bereitgestellt. Man wollte den Gästen was geben, wollte Gastfreundschaft zum Ausdruck bringen. Wenn einer um Mitternacht an der Haustür beim befreundeten Nachbarn klingelte, so war das eine echte Bitte, aus der Klemme zu kommen. Jesus empfiehlt mit seinem Beispiel, liebe Leute, kommt mit euren Anliegen doch so selbstverständlich zu Gott, wie ihr einen Freund bittet, dass er euch aus der Klemme helfen soll. Vielleicht kennen einige solche Situationen aus der eigenen Erfahrung, wo eine Bitte um Hilfe anfängt zu nerven, wo es vielleicht sogar an die Grenzen unserer Hilfsbereitschaft geht. Ich wage zu sagen, Jesus, der will uns im Predigttext ermutigen, so nachträglich Gott zu bitten, bis es ihn nervt. Die Situation, die Jesus schildert, die ist ja eigentlich sowas von eindeutig. Es ist definitiv unverschämt, einen Freund, der bereits mit seiner ganzen Familie im Bett liegt, mitten in der Nacht um diese Hilfsleistung zu bitten. Doch wir hören diesen erstaunlichen Satz von Jesus. Niemals wird er liegen bleiben, er wird aufstehen. Der Mann ist positiv unverschämt, überwältigend zuversichtlich. Und so darfst du Gott auch mit deinen Bitten belagern. Du kannst dir ganz sicher sein, es nervt Gott nicht. Er wartet darauf, dass seine Kinder ganz erwartungsvoll zu ihm kommen, erwartungsvoll die Beziehung mit ihm suchen, erwartungsvoll mit ihm sprechen. Was Kinder Gottes, egal in welchem Alter, am meisten brauchen, das ist Gottes Kraft. Das ist der Heilige Geist, den er in unser Herz geben will, der uns selbst das Beten immer wieder neu lehrt, der uns daran erinnert, an die Worte, die Jesus gesagt hat. Wir merken es, es geht langsam auf Himmelfahrt, auf Pfingsten zu. Dieser Heilige Geist in uns, der erweckt das Kindsein immer von Neuem und der treibt uns an mit unseren Bitten immer wieder heraus, zu Gott zu kommen. Das stärkt unser Vertrauen. Der bringt Heilung von Jesus selbst ins Herz, wo das Vertrauen vielleicht gestört ist. Der führt zu Versöhnung. Der gibt Kraft bis zur Tür der Ewigkeit. den Weg des Glaubens zu gehen. Von einer überzeugten Christin, Josephine Baker, da hat mich mal ein Satz angesprochen. Sie sagte: Ich glaube an die Kraft des Gebets. Es ist der beste Weg, mit der Kraft von oben ausgerüstet zu werden. Jesus sagt: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ich bin so dankbar dafür, dass hier in der Gemeinde so viele Menschen zusammenkommen. Und ich bin dankbar, dass hier so viel gebetet wird. Vor dem Gottesdienst, unter der Woche, im privaten Bereich. Luther entdeckte dieses allgemeine Priestertum aller Gläubigen neu. Wir sollten uns das immer vor Augen halten. Unser Priesterdienst, zu dem wir alle berufen sind, das ist in allererster Linie ein Gebetsdienst, dass wir vor Gott treten dürfen, dass wir keine Mittlerpersonen mehr brauchen, weil Jesus Christus selbst unser Hohepriester ist, dürfen wir alle als Priesterinnen und Priester vor Gott treten, dürfen ihn mit unseren Bitten bestürmen, dürfen ihm das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. In einem alten Kirchenlied aus dem Gesangbuch, ich finde, da heißt das ganz wunderbar: Gott ruft dich, priesterliche Schar. Also er ruft uns, wir sind die priesterliche Schar. Die Welt vergeht in Nöten. Tritt für sie ein in der Gefahr und halte an mit Beten. Und im letzten Vers: Umzingelt Gottes Gnadenthron, bestürmet ihn mit Bitten. Der hohe Priester, Gottes Sohn, ist selbst in euren Mitten. Ich möchte euch gerne als Abschluss dieser Predigt 7 Tipps für euren Priesterdienst mitgeben. 7 Tipps, wie man ins Gespräch mit Gott kommen kann, wie man im Gespräch mit Gott die Beziehung pflegen kann, die Beziehung zu ihm, der Quelle des Lebens, dem Ursprung des Lebens, dem Ziel unseres Lebens. Tipp Nummer 1: Achte auf die richtige Vorwahl. Nie gedankenlos wählen und drauf los telefonieren. Tipp Nummer 2: Lass dich durch ein Besetzzeichen nicht irritieren. Versuch's ein weiteres Mal. Bist du auch sicher, dass du die richtige Nummer hast? Tipp Nummer 3: Ein Telefongespräch mit Gott, das ist kein Selbstgespräch. Also red nicht unablässig, sondern hör hin, ob der auf der anderen Seite dir vielleicht auch was sagen will. Tipp 4: Prüfe bei Unterbrechung, ob du nicht vielleicht selbst in Gedanken den Kontakt gestört hast. Tipp 5: Gewöhne es dir nicht an, Gott nur über den Notruf anzurufen. Tipp 6: Telefoniere mit Gott nicht nur zu Zeiten des verbilligten Tarifs, also vornehmlich am Wochenende, auch an den Werktagen, also mitten im Alltag, auf der Arbeit, in der Schule oder wo ihr auch seid. Da muss regelmäßig ein kurzer Anruf, ein kurzes Gebet möglich sein. Und als 7. und letzten Tipp: Telefonate mit Gott, das Reden mit Gott, das ist grundsätzlich gebührenfrei. Da haben wir sozusagen eine Flatrate von ihm bekommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.